Also herzlich willkommen bei Stimme der Bildung, dem Podcast für alle, die sich für die Ausbildung zur Lehrperson interessieren. In kurzen, inspirierenden Gesprächen erzählen uns ganz verschiedene Gäste, was Bildung für sie bedeutet. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema generative künstliche Intelligenz und dazu habe ich Daniel Flück eingeladen. Er ist Spezialist für Innovation und digitale Bildung am UTL. UTL steht für Unit for Teaching and Learning an der ETH Zürich. Daniel, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist. Magst du dich kurz selber vorstellen?
Ja, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Ja, ich glaube, du hast das schon vorgestellt. Mein Herz schlägt für Bildung, gute Didaktik, aktives Lernen, das können umsetzen und das heute mit modernen Tools, also mit digitalen Werkzeugen. Und ja, das neueste digitale Werkzeug, das wir alle dafür lernen, damit umzugehen, ist wohl die generative künstliche Intelligenz. Ich bin selber, bevor ich an die ETH gekommen bin, bin ich auch 10 Jahre selber Mathematiklehrer gewesen, für kaufmännische Berufsmaturanten und habe dort auch ganz vieles dafür lernen, für mich selber, wie das gut funktioniert und ausprobieren. Ja.
Hast du bei uns auch das Lehrdiplom oder das Didaktik-Zertifikat absolviert?
Ich habe das an der Uni habe ich mal Grundausbildung gemacht. Ja. Und nachher habe ich aber noch an der PH Zürich habe ich einen Abschluss gemacht, weil es für Berufsschule auch dort kann gemacht werden. Ja. Also ich habe ein bisschen an der Uni sozusagen eine Umsetzung gemacht, weil ich an der Uni studiert habe. Und nachher habe ich an der PH Zürich vor ein paar Jahren dann habe ich dort auch noch Umsetzung gemacht. Ja.
Super spannend. Mhm. Und wie bist du an die ETH gekommen?
An die ETH bin ich eigentlich gekommen, weil, wie ich gesagt habe, mein Herz schlägt so ein bisschen für Digitalität. Sachen, Umsetzungsmöglichkeiten in der Bildung, gute Didaktik und ich habe einen Background in der Computer Science, also ich kann programmieren und das war gesucht, jemand, der das mitbringt und dann habe ich gefunden, das ist für mich eine super Chance, um da versuchen, etwas umzusetzen an der ETH.
Super. Ja. Dann passt, glaube ich, auch gleich die nächste Frage mit deinem Background Mathe, Computer Science. Was ich so feststelle in der Recherche ist, dass man oft denkt, künstliche Intelligenz ist ein relativ neues Phänomen oder es gibt jetzt einen relativ starken Hype, aber eigentlich begleitet uns das ja schon total lange. Oder also auf irgendwelchen Plattformen Recommendations vorgeschlagen bekommen, ist ja auch Machine Learning, ist auch eine Form von künstlicher Intelligenz. Und das Neue ist jetzt vor allem das Generative, dass du Texte, Bilder, sogar Musik generieren kannst mit diesen Algorithmen. Da wäre jetzt meine Frage, wie würdest du jemanden, der sich nicht jahrelang mit KI beschäftigt hat, erklären, was generative KI ist und wie sie funktioniert?
Ja, es ist wirklich lustig. Ich habe schon in meinem Studium, wo ich Informatik gemacht habe, künstliche Intelligenz angeschaut. Dort habe ich das noch anders verstanden. Ein bisschen Roboter programmiert und die Weltgeschichte umgefahren sind.
Ja.
Generative künstliche Intelligenz ist wirklich jetzt der Sprung, den es gemacht hat, dass das Generieren von Text und von Bildern plötzlich so für uns daherkommt, dass wir etwas damit anfangen können. Das hat es vorher schon gegeben, man hat das schon ausprobiert. Aber vor, sagen wir 2015, wenn das jemand gezeigt hat, dann haben wir gedacht, ja okay, das ist jetzt sehr holprig oder das sieht jetzt ganz schlecht aus. Was soll jetzt das? Ja, das hat ein Informatik-Nerd gemacht. Und mit der schnellen Entwicklung, die es dann gegeben hat und mit dem ersten ChatGPT, der rausgekommen ist, der so Furore gemacht hat in 2023, glaube ich, oder 2022, ist dann einfach wirklich, aha, okay, jetzt ist es eine andere Welt, das Generative, das Generieren von Sachen, die wir uns wie abgeholt fühlen. Also, so ein bisschen, es fühlt sich wie so an, okay, eine Maschine hat das gemacht, aber es ist jetzt doch schon noch recht irgendein Songtest zum Beispiel, wo man so denkt, okay, es ist noch spannend, wo jetzt das herkommt.
Ja. Und was würdest du sagen, wenn du erklären musst, was da dahinter steckt, dass da diese Songtext ausgespuckt wird, wie würdest du das vielleicht einem Schüler erklären, der grobe Verständnis gern hätte?
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man immer noch versteht, dass das so eigentlich eine Würfelmaschine ist, wo hinten dran einfach immer wieder die nächstbeste, wenn wir jetzt auf Text gehen, Wörter würfeln. Und ich glaube, es ist eigentlich gleich, wenn wir ganz viele Bücher gelesen haben und Text gelesen haben und wenn wir müssen anfangen, den Text zu schreiben, tun wir auch für uns einfach so die nächsten Sätze und Gedanken und Ideen versuchen aufzuschreiben und aneinanderreihen. Und manchmal während dem Schreiben kommt man auf neue Ideen und es geht weiter. Der Unterschied ist jetzt, dass das Maschinen einfach sehr strukturiert nach Vorgaben macht, aber eigentlich tut sie Wort an Wort an würfeln. Mhm. Und sie merkt sich halt die ganze Zeit, was sie schon geschrieben hat, basiert dann also immer die neuen Wörter auf dem, was sie schon geschrieben hat. Und darum macht es dann auch Sinn, was da rauskommt. Und die Wörter sind nicht einfach irgendwelche randomisierte Wörter, die aneinander angereiht werden, sondern es fängt auch Sinn machen, weil es immer basiert auf dem, was schon geschrieben worden ist.
Und auf ganz, ganz vielen Trainingsdaten, oder? Die.
Und natürlich ohne Trainingsdaten, das gleiche wie wir, wenn wir nicht ganz viele Bücher lesen, Videos schauen, uns informieren, in die Schule gehen und lernen, dann ist es auch schwierig für uns. Und die Maschine ist halt einfach auch gefüttert worden mit unglaublich viel Material. Mhm. Und das hat man dann halt herausgefunden in den letzten, sagen wir, 10, 15 Jahren, dass man einfach sehr viel Material braucht, dass man auf das Level kommt, wo man jetzt ist.
Ja.
Und das war früher nicht möglich gewesen, auch vom Computerpower her. Und erst die neuesten Entwicklungen von Computerpower, von Daten, die man hat oder braucht, und von diesen Netzwerken, den neuronalen Netzwerken, die da eingesetzt werden, die Technologien, die man da entwickelt hat. Das war erst in den letzten Jahren möglich gewesen.
Mhm. Super. Du gibst ja auch einen Kurs für Dozierende an der ETH für den Einsatz von generativer KI in der Lehre. Mhm. Den durfte ich auch neulich bei dir besuchen. Mhm. Was würdest du sagen, wie verändert jetzt diese Möglichkeit, diese Würfelmaschine, das Lehren und Lernen an der ETH?
Ich glaube, sie verändert sehr stark, weil wenn man schaut, wir Menschen, und das sind nicht nur die jungen Menschen, sondern wir alle fangen es an einsetzen, wenn wir glauben, das hilft uns. Also wenn ich irgendeine E-Mail schreibe, irgendeinen Text muss schreiben und ich komme nicht vorwärts und ich kenne die Tools, dann fange ich die an einsetzen, weil ich finde, aha, das könnte mir noch helfen. Das heisst, die Studierenden machen das auch mehr und mehr, weil sie immer wieder fragen, ja, da bin ich nicht ganz rausgekommen, oder was ist der Zusammenhang zu dem, oder wie muss ich die Frage beantworten? Und wenn sie herausfinden, dass die Tools ihnen helfen, dann können sie es auch einsetzen. Ich glaube, man hat das gleiche Phänomen gesehen mit der Videoentwicklung in den letzten 10 Jahren. Man tut viel mehr lernen mit Videos. Ja. Also ich habe das auch angefangen. Ich denke selbst, wenn ich etwas Neues lernen will, aha, lese ich jetzt zuerst einen Text dazu oder schaue ich mal schnell, ob es ein gutes Video gibt, das mir das erklärt. Und ich glaube, jetzt mit diesen Tools ist das genau gleich. Ja, kann ich das mal schnell reinstellen, die Frage, und schauen, was rauskommt, wo mir hilft. Und darum glaube ich, wird sich extrem verändern, weil wir vor allem wir suchen Hilfestellungen. Und die bieten schon noch recht viele Hilfestellungen, weil sie so grundlegende Sachen, Zusammenhänge, Vernetzung sehr gut können überbringen. Und das ist das, was wir suchen.
Und würdest du auch sagen, es gibt auch auf Seiten von den Dozierenden dann Veränderungen?
Ich denke, man sieht jetzt schon erste Änderungen, weil sich Dozierende anfangen fragen, ja, wie gehen sie das denn an?
Ja.
Und ich glaube, vor allem der Punkt, den wir haben, ist bei den Aufgaben, die wir uns überlegen. Also wir versuchen, etwas ganz Gutes zu machen im Unterricht. Und dann haben wir uns immer Aufgaben überlegt. So das typische Beispiel ist, man liest ein Paper, ein akademisches Papier, ein paar Seiten. Und dann haben wir gedacht, ja, was kann ich jetzt für eine Aufgabe stellen? Ja, ich sage, wir machen eine Zusammenfassung. Weil dann muss ich ja das Ganze lesen, muss mir das überlegen, muss kondensieren. Da steckt ganz viel dahinter. Also wir haben eine ganz gute Aufgabe gehabt, die ganz lange gut funktioniert hat, bis jetzt. Und jetzt funktioniert die nicht mehr.
Genau.
Weil ich jetzt, wenn ich meinen Studierenden sage, ja, mache eine Zusammenfassung, dann sagen sie sich, okay, ich mache eine Zusammenfassung, dann mache ich das mit dem Tool. Weil die Aufgabe ist ja, Zusammenfassung machen. Also muss ich mir überlegen, meine Aufgabe funktioniert gar nicht. Das Gleiche ist im Programmieren. Die Programmieraufgabe, wenn ich die genau gleich formuliere, funktionieren die nicht mehr, weil die Tools können das alles in der Grundlage. Also muss ich anfangen, meine Aufgaben neu framen, neu formulieren, neu stellen. Und das stellt uns dann für Herausforderungen. Dass wir nicht in Frustration hineinkommen, ja, die Studierenden machen gar nichts, sie sind nicht interessiert, sie lernen nichts, sondern dass wir herausfinden, wie müssen wir es sagen, wie müssen wir es umsetzen, damit wir zusammen mit den Studierenden lernen haben.
Ja, ja. Hast du da konkrete Ideen, was man jetzt statt der Zusammenfassung als Aufgabe geben könnte? Ich weiß, in höhere kognitive Prozesse oder?
Ich habe gerade letzten Freitag ein Erlebnis haben mit Studierenden zusammen, wo wir das angeschaut haben. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich, dass ich eigentlich nicht die Aufgabe sage, sondern ich sage das Ziel, das wir erreichen wollen. Ja. Und das Ziel ist ja zum Beispiel, einen Text kritisch können analysieren und verstehen und auch können reflektieren über einen Text. Und wenn ich das Ziel mit den Studierenden anschaue, kann ich sie nämlich fragen, wie viel Zeit brauchen sie für das? Und dann sagen sie selber, ja, vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde, so. Und dann sage ich, gut, dann haben wir jetzt in dem Fall eine Stunde Zeit, um das zu machen. Und ja, man kann sich eine Zusammenfassung machen lassen, aber wenn die nach 2 Minuten da ist mit dem Tool, hat man ja noch nicht die Stunde investiert. Also man ist sich ja selber eigentlich bewusst, ich bin noch nicht dort angekommen, weil ich habe ja schon das Gefühl, ich brauche etwa eine Stunde. Und das meine ich mit anders formulieren. Wenn wir dann reingehen und sagen, ja, nehmt die Werkzeuge, nehmt die Sachen, braucht irgendetwas, um euch helfen, um so ein Ziel zu erreichen, dann sind wir an einem ganz anderen Punkt, wie wir das angehen. Ich glaube, wir gehen nicht unbedingt die Stufe automatisch auf. Es wird nicht automatisch schwieriger, sondern wir setzen uns anders damit auseinandersetzen, wie wir so ein Ziel erreichen, das wir eigentlich schon immer hatten.
Ja, genau, die Lernziele, die gibt es ja schon.
Ja, genau.
Die sind total zentral.
Ja, genau.
Und die jetzt anders formulieren, ja, finde ich sinnvoll. Ich glaube, die Tools erwecken trotzdem für manche schon die Möglichkeit, so eine Abkürzung zu nehmen. Und klar muss man ihnen klar machen, dass das Lernen nicht ausgelagert werden kann. Aber du sprichst da irgendwas an, was ich auch in ganz vielen Artikeln gelesen habe, die sich vor allem so ein bisschen skeptischer in Bezug auf AI äußern. Und die nennen das als Zukunftskompetenz, die wir alle brauchen, eine Critical AI Literacy, also kritische KI-Zukunftskompetenz. Die wenigsten Artikel sagen uns aber, wie wir das am besten fördern. Was glaubst du, wie kann man SchülerInnen, Lernenden helfen, diese Form der kritischen Auseinandersetzung wirksam zu fördern und zu verstehen, okay, diese Shortcuts taugen mir nicht, ich sollte sie nicht nutzen?
Also das Wichtigste für mich ist, ich komme nicht an jemanden an, wenn ich ihm sage, ja, brauche jetzt das Tool nicht, wenn du dann nicht lernst. Das funktioniert beim Menschen nicht. Weil wenn ich in mein stilles Kämmerchen gehe und etwas lerne, dann mache ich es so, wie ich glaube, richtig zum Ziel zu kommen. Und ich lasse nicht unbedingt auf jemanden anderen, der mir sagen will, aus irgendeinem Grund, wie es soll ich sein. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir nicht in so eine Formulierung gehen, sondern proaktiv sagen, ja, die Tools brauchen, auseinandersetzen damit und versuchen zu lernen mit den Tools zusammen. Und die kritische Auseinandersetzung mit den Tools, auch hier für mich so ein Beispiel ist, ich kann jetzt sagen, wieder der Text von vorher, ja, liebe Maschinen, generieren mir Multiple Choice. Eine schwierige Multiple Choice, wo 1, 2 richtig sind, 2, 3 falsch sind, zu dem Text. Und dann habe ich und das kann ich mit den Studierenden oder auch mit Schülern anschauen, da habe ich 2 Probleme. Zuerst einmal, ich will die Multiple Choice beantworten, ja, nein, richtig, falsch oder so. Und dann gehe ich die Stufe drüber und überlege mir, ja, stimmt denn das überhaupt? Weil es hat ja Maschinen generiert. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht muss ich das challengen, was die Maschinen generiert haben. Und ich glaube, das fördert extrem die kritische Auseinandersetzung, weil dann bin ich ja wie, ich bin sehr in einem Unsicherheitslevel ausgesetzt, wo ich gar nicht richtig weiss. Wenn ich eine Frage habe, wo ich unsicher bin, ist das richtig oder falsch? Oder ist es falsch geschrieben von der Maschine? Muss ich mich einfach auseinandersetzen damit. Und ich glaube, solche Beispiele werden uns helfen, damit wir das lernen, den kritischen Umgang.
Ja, ja.
Aber wir müssen also Beispiele lernen. Sonst, wir können nicht einfach sagen, ja, Achtung, die Maschine halluziniert, Punkt. Das bringt uns zu wenig. Wir brauchen die Beispiele, wo man ganz klar merkt, jetzt bin ich selber ein bisschen zwischt. Ich weiss gar nicht richtig. Was muss ich jetzt?
Ja.
Wie gehe ich jetzt das Problem an? Wo habe ich jetzt wirklich die Frage? Und dann fangen wir an, das herauszufinden.
Und in deinem Beispiel funktioniert das ganz gut, finde ich, weil du dort als Lernender die Möglichkeit hast, die Aussagen der KI zu prüfen, weil du ja den Text vor dir hast,
Zusammenfassung
zu schreiben. Oft geht es aber ja nicht, oder du müsstest andere Quellen heranziehen, oder wie funktioniert das, wenn du nicht einen Text zusammenfassen lässt und Multiple-Choice-Fragen dazu machst, sondern eine Frage stellst zu einem Schulthema, Die KI generiert dazu Multiple-Choice-Antworten. Wie kannst du dort die den Wahrheitsgehalt der KI prüfen?
Ich glaube, auch dort müssen wir einfach lernen, dass wir in die Auseinandersetzung gehen, indem wir halt, wie die Studierenden sagen, unterschiedliche Fragestellungen in einer Gruppe von 4 Leuten. Jeder gibt einmal seine Antwort und dann diskutiert man miteinander die Antworten.
Okay. Ja.
Oder man vergleicht es, oder man sagt, okay, jemand, der lieber liest und jetzt weniger gerade mit der KI möchte arbeiten, der tut sich das mal aneignen lesen. Die anderen machen es mit KI und dann trifft man sich wieder und tut sich auseinandersetzen damit, was ist richtig oder falsch, oder wie sieht man, was für Perspektiven hat man. Ich glaube, solche Sachen fördern das Denken. Und wenn man das mal anfängt erleben, kommt man ja dann selber auch das Denken ein, dass man es anfängt hinterfragen und anfängt richtig lesen und sagen, ja, stimmt das also oder nicht? Weil es ist immer, wenn ich dann irgendwie in eine Gruppe reingehe und sage, ja, das ist das und so, weil ich das von der Maschine gelernt habe, und mein Kollege sagt, nein, aber ich habe das anders gelesen. Das stimmt gar nicht, der Satz. Dann muss ich irgendwie schon, okay, ist jetzt mein Kollege richtig? Ist jetzt die Maschine richtig? Wo ist das Problem? Und dann komme ich in die Auseinandersetzung.
Ja, dieses soziale Lernen. Dieses,
ich glaube, das ist wichtig, dass man eben miteinander. Es braucht ja. Lernen braucht so die Auseinandersetzung damit. Eben, dass es mit sich selber im Kampf ist oder häufig auch miteinander, dann lernen wir viel. Also.
Ja.
Ich glaube, das sieht man immer wieder, oder? Wenn lernen Schüler und Studierende, ja, wenn's umkehren, wenn's Fehler machen, dann nachher der Kollege, du, da komm ich nicht aus, kannst du mal schnell erklären. Und der Kollege kann es dann vielleicht erklären, aber man ist gleich nicht ganz sicher, ob jetzt der Kollege recht hat oder nicht, weil der ist ja vielleicht gar nicht so viel besser wie ich selber. Dann ist mir der Auseinandersetzung vom Lernen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Was auch jetzt, glaube ich, anders läuft an vielen Schulen, ist dieser klassische Aufsatz. Den kann man wahrscheinlich nicht mehr als Hausaufgabe stellen. Und wo es auch Probleme gibt, das, glaube ich, haben wir auch in deinem Kurs besprochen, ist das die Möglichkeit, dass diese Würfelmaschine ja Textbausteine nimmt, die schon in anderen Werken so geschrieben worden sind, und du damit ein Plagiat erzeugst. Was für Herausforderungen ergeben sich in der Hinsicht im Lernen und im Testen?
Also dass so per Zufall ein Plagiat entsteht, ich glaube, das haben wir gerade letztens das aufgekommen, vor allem irgendwie bei Songtext oder so. Ich glaube, dort ist die Chance noch höher, weil ja der sich muss reimen, plötzlich geht die Maschine vielleicht in einen gewissen Algorithmus hier, wo sie plötzlich die gleichen Worte verwendet, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, sonst wird das nicht so ein Hauptthema, glaube ich, sondern mehr die Problematik, über die andere Problematik, die du angesprochen hast, mit denen, ja, geht das überhaupt noch ein Aufsatz oder wo geht es dort an? Oder? Also, wie können wir dort das Denken fördern oder die Kompetenz, die wir haben? Und dort sehe ich schon, also ich meine, Sprachunterricht ist sehr wahrscheinlich ein grosser Challenge in Zukunft auch. Weil wenn ich dann eine Maschine in der Hand habe, die also gerade eine Übersetzung macht, und man sieht das jetzt schon, wenn man auf Reisen ist, viele Menschen reden ihr ein Handy und wollen das Handy schnell übersetzen und heben das an.
Ja.
Und sagen wir, in 5 Jahren ist das ganz normal, dass ich einfach auf mein Handy rede und mein Handy tut das übersetzen und in der anderen Sprache sagen. Und was macht das jetzt mit unserem Sprachunterricht? Ich glaube, das wird Änderungen geben. Es wird immer Leute geben, die den Willen haben und das Interesse haben, Sachen zu lernen und umzusetzen. Aber es wird Änderungen und Anpassungen geben müssen. Und das Gleiche ist mit der Schriftlichkeit, das kennen wir auch schon länger.
Ja.
So die Auseinandersetzung mit, Leute können nur noch WhatsApp schreiben. Das haben wir auch vor künstlicher Intelligenz gehabt. Also die Leute können gar nicht mehr richtig schreiben, weil sie müssen nicht mehr. Die Leute können nicht mehr von Hand schreiben, weil sie schreiben alles am Computer.
Ja.
Ich glaube, wir sind dort in einer Umwälzung drin, als Gesellschaft, um herauszufinden, was müssen wir, was nicht. In der Mathematik gibt es so ein schönes Beispiel von vor 100 Jahren hat man gelernt, Wurzeln zu ziehen, von Hand, das stundenlang trainiert und geübt und gemacht, ganz viel aufgewendet für Wurzeln zu ziehen. Das hört kein Mensch machen. Das macht kein Mensch. Also, man lernt nie eine Wurzel zu ziehen, weil das ist viel zu mühsam. bringt einem nicht wirklich vorwärts. Und man hat es in jedem Handy und jedem Taschenrechner, ist das die erste Taste, die man findet. Das ist vorbei. Und solche Änderungen wird es geben. Das ist, glaube ich, einfach, das ist. Also ja, das wird uns begleiten in der nächsten Zeit. Ja.
Siehst du auch Änderungen in Bezug auf, wie geprüft wird? Wird zum Beispiel so ein, eine Umgebung geschaffen, in der Lernende dann die KI bei der Prüfung einsetzen dürfen? Was sind also deine Erfahrungen?
Ja, also mein Herz schlägt dort natürlich ganz stark dafür, dass es sich hoffentlich ändert. Ja. Weil ich glaube, auch die aktuellen Wege von Prüfen sind oft nicht die guten Wege. Also, weil wir setzen viel zu fest darauf, dass wir am Tag X zur Stunde Y das richtige Wissen auf ein Blatt Papier oder in einen Computer reintöckeln, was aber nicht viel mit wirklich Lernen und Kompetenzaneignung manchmal zu tun hat, aus meiner Sicht. Und ich hoffe, die Diskussion wird weitergeführt. Was braucht es wirklich? Wo geht es an? Aktuell hat man natürlich Tendenzen, dass die Leute wieder möchten mehr zumachen, weil man Angst hat, was du vorhin gesagt hast, von Abkürzungen, von Hilfe, die man nicht brauchen darf. Also haben die Tendenz, dass man immer wieder sagt, ja, man muss ein geschlossenes System haben, bis hin zu, wir gehen wieder auf Papier zurück. Aber es wird schon, gehört man schon dort innen zurück. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern wir müssen vorwärts schauen. Und das heisst, an der ETH haben wir das ja schon. Es geht stärker in projektbasierten Unterrichten, Projekte, Umsetzungen, authentische Prüfungsmöglichkeiten, kollaborative Arbeiten, die man miteinander macht. Eigentlich.
Ja. Ich glaube, ich habe noch so eine letzte Frage, wo ich mir gar nicht so sicher bin, wie ich die am besten formuliere. Aber du hast vorhin dieses Thema Videos, Erklärvideos angesprochen, wo man ja dann eine Hilfestellung hatte. Und was jetzt in der Literatur auch kritisch diskutiert wird, ist, wenn wir die KI quasi als Erklärtool nutzen und für diese Hilfestellungen, gibt es bestimmten Technikfirmen einen immensen Social Power, eine sehr viel Macht auf die Gesellschaft einzuwirken. Auch wenn Lernende ab der weiterführenden Schule damit in Kontakt kommen, sie auch ein bisschen davon abhängig zu machen. Siehst du da eine Gefahr oder wie siehst du das?
Also eine Gefahr würde ich nicht sagen. Ich bin eher auf der Digitalisierungsseite daheim. Ich sehe es nicht als Gefahr. Ich glaube immer, der Mensch ist genug stark, um es kritisch hinterfragen und kritisch auseinandersetzen damit. Ich glaube, es wird sich weisen in Zukunft. Und ich glaube, erste Anzeichen haben wir jetzt schon, in dem zum Beispiel DTA-EPFL in der Schweiz Supercomputer Power haben und eigene erste LLMs diesen Sommer entwickelt haben. Und ich glaube, dass das wird so ein bisschen Zukunft werden. Weil die Auseinandersetzung, das ist sehr wichtig. Und das heisst, wenn wir jetzt so ein Large Language Model herstellen können, wo wir sagen, ja, aber auf das vertrauen wir, das ist ja gut und es funktioniert auch gut, glaube ich, werden ganz viele Institutionen sagen, ja, wir wollen das einsetzen. Und dann die grossen Firmen, die wollen Geld machen. Und das sieht man jetzt schon. Grosse Firmen können da jetzt schon sagen, ja, du brauchst nicht mehr genau das Language Model, sondern ich biete dir eine Palette an. Du kannst auswählen. Das ist jetzt in diesem Jahr schon passiert. Ja. Und das wird aus meiner Sicht in Zukunft geben. Das heisst, die Flexibilität wird immer bestehen.
Ja.
Und ja, natürlich, mir ist schon bewusst, die Firmen wollen Geld machen und wollen eine gewisse Macht haben und das umsetzen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir das so stark hineindrücken. Weil das würde ja wie heissen, dass wir uns abhängig machen von einem bestimmten Sprachmodell oder von einer bestimmten Doktrin, wo wir genau das umsetzen. Aber das glaube ich, das werden wir nicht sehen, sondern das wird viel mehr diversifiziert sein. Und dann werden wir Möglichkeiten haben, ausweichen, wenn wir nicht zufrieden sind mit gewissen Sachen.
Ja.
Und man merkt es ja schnell bei so einem Sprachmodell. Also, wenn es dann einfach nur gewisse Meinungen widerspiegelt und gewisse nicht. Also auch wenn man ein bisschen politisch interessiert ist, ist man sich nicht so zufrieden mit gewissen Sprachmodellen oder gewissen Aussagen. Und das geht schnell, glaube ich. Also, das da lassen wir uns nicht einfach so drauf ein.
Super. Ja, danke für deine Einschätzung dazu. Wir haben bei unserem Podcast noch so ein spezielles Feature. Und zwar gibt es eine Glücksradfrage. Das Glücksrad habe ich hier mal mitgebracht. Da hat ganz kleine Fragen, auch aus dem Privaten und Beruflichen. Und du darfst gerne mal hier in die Mitte drücken und dann drehen quasi. So auf dem Bett, genau. Genau, jetzt dreht sich's. Und die Frage ist, was bringt dich auf die Palme? So im Allgemeinen.
Ach so. Ja, also ich muss schon sagen, ich glaube in letzter Zeit all die Artikel, die rausgekommen sind, die sehr kritisch sind, so irgendwie einem Chatbot im didaktischen Setting. Und nachher lese ich durch und sehe irgendwie, aha, man hat genau die gleiche Aufgabenstellung, genau das gleiche Setting wie vor 10 Jahren gebraucht. Und der eine sagt, ja, brauchen die Tools, und der andere sagt, brauchen die Tools nicht. Und dann fällt mir an Schlüsse ziehen daraus. Das bringt mich schon ein bisschen auf die Palme, weil ich einfach denke, ja, aber didaktisch gesehen macht das einfach gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich kann nicht das gleiche Setting auf etwas loslassen, wo ich unterschiedliche Möglichkeiten habe. Also für mich ist das immer so ein Beispiel, wie ich sage, okay, wir machen, weiß auch nicht, wir schauen mal, wer auf Bern kommt, und im einen gebe ich ein Auto und im anderen ein Velo. Und dann in Bern kommen die Leute an, und dann finde ich irgendwie raus, wer hat Muskeln mehr trainiert oder so etwas. Oder? Also für mich macht es einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und aktuell finde ich das schon ein bisschen, wenn dann also etwas von Institutionen rauskommt, die einen gewissen Namen haben, und nachher man konfrontiert wird mit dem, das bringt mich einfach auf die Palme. Und ich hoffe, dass wir dort gleich darüber hinweg sind und merken, dass wir unsere Didaktik anpassen müssen und über das reden müssen. Das ist ganz zentral. Und nicht einfach sagen, eben, so die typische Aussage, ja, die Studierenden lernen ja nicht mehr, oder sie nicht kritisch denken. Sondern das muss man mit ihnen entwickeln und mit ihnen zusammen schauen, wie wir dort ankommen.
Super. Danke dir. Ich versuche mal so ein kurzes Takeaway in der Zusammenfassung von dem, was du uns hier mitgegeben hast. Also du hast uns erklärt, die generative KI ist so eine Würfelmaschine, die die nächstbesten Wörter dann auswürfelt, aufgrund von dem, was sie schon an Text geschrieben hat und aufgrund dieser massiven Trainingsdaten. Ich glaube, manchmal wird das auch so als stochastischer Papagei bezeichnet, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas nachplappernd, was dann eben das Problem hat, dass man nicht immer weiß, ob die Aussage jetzt wahr ist oder nicht. Also es prüft es nicht auf den Wahrheitsgehalt. Und dann hast du gesagt, dann können wir ja die Lernenden damit auch challengen und so eine gewisse Unsicherheit hervorrufen, um mal so ein bisschen herauszufinden, was kann ich mit dem Tool, was kann ich nicht. Da hast du das Beispiel auch mit dem sozialen Lernen, dass man in der Gruppe, einer macht das mal ohne KI, einer macht das mal mit KI, sich dann vergleicht und aktiv damit auseinandersetzt. Das fand ich super spannend. Und dass eben KIs auch eine Hilfestellung bieten können, etwas aus einer anderen Perspektive zu erklären, dieses vernetzte Denken oder diese Konzepte zu vernetzen, passt auch total gut zu den Lerntheorien. Und wie wir dann eben diese Kompetenzen uns aneignen, bedeutet auch, dass wir mit KI das Ziel ändern, was wir eigentlich erreichen wollen, das Lernziel. Die Aufgabe kann man jetzt nicht kopieren, was du jetzt auch bei den Studien kritisiert hast am Ende. Sondern dass ich mir überlege, welches Ziel möchte ich eigentlich erreichen, was ja auch in so ein mehr selbstgesteuertes Lernen hingeht, du hast projektbasiertes Lernen erwähnt und sowas, dass man mehr die Lernenden in den Fokus setzt.
Ja.
Super. Ich danke dir ganz herzlich.
Danke auch.
Hoffe, das hat euch allen etwas gebracht, diese zweite Folge. Wir freuen uns auf weitere spannende Folgen von Stimmen der Bildung.